Es gibt ein Buch im Neuen Testament, das nur aus einem einzigen Kapitel besteht. Und ich vermute mal, dass ihr dieses Kapitel nicht kennt. Ich vermute mal, dass über dieses Kapitel noch nicht gepredigt wurde. Und deshalb will ich das heute tun. Es ist ein Brief von Paulus an einen Mann namens Philemon. Und über den Inhalt und die Personen dieses Briefes will ich heute sprechen. Das Thema habe ich schon genannt, von geistlichen Vätern, Leuten, die mal da waren und der Gemeinde. Und die drei Punkte, um die es in meiner Predigt geht, sind die drei Personen, die im Philemon-Brief auftauchen. Onesimus, ehemaliger Sklave und Bruder in Christus, Paulus, geistlicher Vater und Philemon, Mitglied einer Gemeinde. Und bevor ich auf die drei Personen im Einzelnen eingehe, lasst mich den Inhalt des Briefes in einem kurzen Soziogramm darstellen. Also, der Empfänger des Briefes ist Philemon. Philemon besitzt wahrscheinlich ein etwas größeres Haus. Denn in seinem Haus trifft sich eine Gemeinde. Wahrscheinlich eine Hausgemeinde, wie es damals üblich war. Man hat zusammen in der Bibel gelesen, man hat die Briefe studiert, die reinkamen, von Paulus zum Beispiel. Man hat zusammen Abendmahl gefeiert. Also Philemon und seine Gemeinde werden ganz am Anfang genannt. Dann gibt es Onesimus, der Sklave von Philemon. Er gehörte, auch wenn er Sklave war, zu dieser Hausgemeinde dazu. Onesimus hat irgendwann die Schnauze voll und haut ab. Warum, weiß man nicht, aber er verschwindet. Und er trifft im Gefängnis Paulus. Und wird Christ. Und Paulus und Onesimus sind miteinander im Gespräch. Und Paulus sagt zu Onesimus: Onesimus, du kehrst jetzt zu deinem Dienstherrn zurück. Und ich werde das Ganze vorbereiten und einen Brief schreiben. Den Philemon-Brief. Und am Ende soll der Onesimus, der Sklave, der abgehauen ist, wieder aufgenommen werden bei dem Philemon. Soweit dieses Schaubild. Ich will nochmal im ersten Punkt über Onesimus sprechen. Er ist, wie schon gesagt, Sklave, einer von 60 Millionen, die es damals gab. Er hatte einen Namen, immerhin. Sein Name bedeutet so viel wie der Nützliche. Man kann davon ausgehen, dass er viel mitbekommen hat von dem, was Philemon in seiner Gemeinde gesagt, besprochen hat. In Bibelstunden, in den Gottesdiensten. Er hat viel gehört, immer wieder. Er ist sozusagen Teil eines frommen Hauses. Er hat viele Kontakte zu anderen Christen. Jede Woche kommen Menschen ins Haus. Auch wenn er passiv ist als Sklave, er hat viel mitbekommen. Und dieser fromm sozialisierte Sklave haut nun ab von seinem Dienstherrn. Will frei sein. Das Leben genießen. Nicht mehr Befehle bekommen, sondern das tun, was er will. Spekulation natürlich, aber vielleicht hatte er genug von der Enge als Sklave. Genug von Philemon, dessen Wesen hier ja nicht beschrieben wird. Vielleicht war Philemon ein strenger, womöglich jähzorniger Dienstherr. Das soll es ja auch unter Christen geben. Onesimus will vielleicht die gleichen Rechte haben, von denen Philemon als Hausherr, als Gemeindehausherr gepredigt hat. Er wollte das erleben, was Philemon vielleicht vorgelesen hat, aus den Paulusbriefen. Ich zitiere: Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sklave, Freier, sondern alles und allen, alles in Christus. Alle sind gleich. Das hatte er vielleicht gehört. Und bei dem Nachsatz, sondern alles und in allen Christus, da musste er vielleicht gerade das Geschirr rausbringen oder Wasser holen, wie auch immer. Und dann hat er das nicht mitbekommen. Er wollte eben einfach frei sein, wie alle anderen. Er flieht, so vermutet man, mit dem Geld, mit irgendeinem Geld, mit einem Betrag seines Dienstherrn. Vielleicht hat er gedacht, damit komme ich ziemlich weit. Wenn wir einen gedanklichen Sprung machen in unsere heutige Zeit, dann kenne ich aus den christlichen Gemeinden, die ich besucht habe, die ich kenne und wo ich auch gearbeitet habe, viele, die mal da gewesen sind. Es gibt sie in jeder Gemeinde. Die eigentlich dazugehörten. Die mitgebetet und bei allen Veranstaltungen teilgenommen haben. Verantwortliche Leiter, Mitarbeiter, Teilnehmer, Gäste, Gemeindekinder der zweiten und dritten Generation. Jahre und Jahrzehnte waren sie dabei. Und auf einmal fehlen sie und sind nicht mehr da. Man weiß nicht, warum sie fehlen, aber sie fehlen. Manchmal trifft man sie. Sie berichten dann und erzählen von ihrer gemeindlichen Vergangenheit, wie in diesem Buch hier. Warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Vielfältig sind in diesem Buch die Antworten, die Gründe, die Hintergründe. Ich kann an diesen Gott nicht glauben, wenn der Glaube nicht mehr trägt, wenn die Gemeinde anders lebt als das, was gesungen wird. Das sind einige Überschriften dieses Buches über junge Erwachsene, die einmal Teil der Gemeinde waren. Sie bekommen Namen in diesem Buch, die Eingeengten, die Verletzten, die Zweifelnden, die Grübelnden, die Zerrissenen, die Entwachsenen, die Geplagten und die Enttäuschten. Und wir als Gemeinde tun gut daran, diese Leute ernst zu nehmen, denn meistens sind wir ein Teil ihrer Biografie. Leider oft ein Teil ihrer negativen Gemeindebiografie. Manchmal sind es natürlich auch Leute, die einfach ein anderes Lebenskonzept haben. Und das dann an manchen Stellen nicht mehr mit dem Leben einer Gemeinde kompatibel ist. Bei meinen Gesprächen mit dieser Gruppe waren alle dabei. Zweifelnde, Frustrierte, Zornige, von der Gemeinde Enttäuschte, auch jetzige Atheisten. In der Regel haben sie alle irgendwann keinen Kontakt mehr zur Gemeinde. In den meisten Fällen haben sie ihren Glauben behalten, wehren sich aber gegen jede Form von Druck und Gesetz. Es sind, und das ist das Tragische, oft negative Erfahrungen mit Enge und Gesetz und der Widersprüchlichkeit zwischen dem Bild nach außen und dem Bild zu Hause, zwischen dem, was gepredigt und dem, was gelebt wird. Natürlich gibt es auch einfach welche, die weggezogen sind oder die in eine andere Gemeinde gehen. Manchmal fehlt eine ganze Generation in einer Gemeinde. Und die Frage ist an uns, wie gehen wir damit um? Mit diesem Zustand und auch mit denen, die einmal da gewesen sind. Wie verhalten wir uns? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Paulus, geistlicher Vater. Onesimus lernt Paulus kennen. Die beiden treffen sich im Gefängnis. Zufall? Nein, kein Zufall. Genauso wie bei manchen Begegnungen in unserem Leben auch nicht. Plötzlich treffen wir auf Menschen und mit ihnen findet eine wichtige Begegnung statt, die Folgen hat. So wie hier bei Paulus und Onesimus. Ich habe mich gefragt, wie dieser alte und weise Paulus diesem Sklaven wohl begegnet ist. Ich denke, Onesimus war zu diesem Zeitpunkt in einer echten Krise. Wie wird Paulus mit ihm geredet haben? Wenn man den Philemon-Brief liest, dann kann man zwischen den Zeilen eine unglaubliche Liebe des Paulus entdecken, die er für diesen Sklaven empfindet. Liebe kann gebieten, befehlen, klar. Wenn ich die Briefe des Paulus lese, die er an Gemeinden, aber auch an einzelne Personen geschrieben hat, dann beginnen diese Briefe immer mit einem persönlichen Wort, mit einer Ermutigung, mit einem Dank, mit der klaren Zusage, wie sehr Paulus im Gebet verbunden ist, wie sehr er sich darüber freut, über den Empfänger des jeweiligen Briefes. In der Regel schreibt er seelsorgerlich, fürsorglich, ermutigend. Meine Vermutung ist, dass er auf ähnliche Weise dem Onesimus begegnet ist. Onesimus heißt du. Du bist doch Sklave, oder? Erzähl doch mal, wo kommst du her? Ach, du bist abgehauen. Warum bist du denn abgehauen von deinem Dienstherrn? Wie geht es dir hier in der Fremde nach allem, was du durchgemacht hast? Das waren vielleicht erste Fragen. Und wenn sich ein gutes Gespräch entwickelt hat, dann wird Onesimus auch Fragen gestellt haben. Ach du bist der große Paulus. Von dir habe ich viel gehört. Was machst du denn hier im Gefängnis? Und dann hat Paulus vielleicht geschwärmt von Jesus Christus. Und alle Spekulationen, aber vielleicht hat Paulus im Verlauf des Gesprächs gesagt, Onesimus, ich weiß nicht, was jetzt alles in deinem Kopf vorgeht. Ich weiß auch nicht, was du glaubst. Aber eines weiß ich, dass unsere Begegnung hier im Gefängnis kein Zufall ist. Du bist hier, Onesimus, weil Jesus Christus dich unendlich liebt und dich so annimmt, wie du bist. Und wir beide treffen hier zusammen, weil Jesus Christus, der für dich gestorben ist, will, dass du ihn kennenlernst. Und weißt du, Onesimus, wenn du ihn kennenlernst, dann bist du frei in Christus. Wenn du willst, dann kannst du das. Obwohl du Sklave bist, kannst du frei sein in Christus. Innerlich. Du brauchst dann auch nicht mehr zu fliehen, sondern du kannst Philemon wieder dienen, deinem Dienstherrn, mit deinem Leben und mit deinen Gaben und dadurch Christus die Ehre geben. Jesus Christus vergibt dir all deine Schuld und schenkt dir eine neue Identität in Christus. Willst du das, Onesimus? Willst du an Jesus Christus glauben? Überleg es dir. Mach das, Onesimus. Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Vielleicht hat Paulus so mit Onesimus geredet. Man weiß es natürlich nicht. Tatsache ist, Onesimus kommt zum Glauben. Er trifft eine klare Entscheidung für den Glauben an Jesus Christus. Und warum? Ich denke, weil Paulus ihn angenommen hat, wie er ist. Weil Paulus mit seiner ganzen Liebe Onesimus hat spüren lassen, wie wertvoll er ist. Paulus setzt sich ein für diesen Sklaven. Er will bezahlen, wo Onesimus Schaden angerichtet hat. Er will Opfer bringen. Diese Haltung des Paulus würde uns als Gemeinde auszeichnen, als geistliche Mütter und Väter. Dass wir die Leute annehmen, wie sie sind. Dass die Liebe in unseren Herzen stärker ist als Gesetz und Regeln. Dass wir die Ehemaligen annehmen, für sie beten, Kontakt halten, sie zu Christus hin lieben. Dass die Liebe stärker ist als unsere manchmal gesetzlichen Vorstellungen von Glauben und Gemeinde. Das zumindest, denke ich, hat Onesimus erlebt. Paulus setzt sich für Onesimus ein, als wäre es sein eigener Sohn. Mit der Liebe eines Vaters zu seinem eigenen Sohn begegnet er dem Onesimus und liebt ihn zu Christus hin. Und so bekehrt er sich und wird Christ ein Bruder im Herrn. Und dann schickt der geistliche Vater Paulus, der ganz praktisch ohne Bedingung liebt den ehemaligen Sklaven Onesimus als Bruder im Herrn zurück zu seinem ehemaligen Dienstherrn, zu Philemon. Mein letzter Punkt, Philemon, Mitglied einer Gemeinde. Paulus übernimmt vielleicht anders als Philemon die Rolle des geistlichen Vaters. Denn Onesimus war ja damals noch gar kein Christ. Voller Liebe und voller Glauben kümmert er sich um Onesimus. Er baut im Gefängnis den ersten Kontakt auf, er hört zu. Er verkündet das Evangelium, er tröstet und ermahnt. Paulus sieht in Onesimus vor allem den Bruder in Christus, der jetzt seine ersten Schritte im Glauben geht. Und nun kommt die schwierigste Aufgabe, die Zusammenführung dieses Ehemaligen mit Philemon und der Gemeinde, zu der er ja eigentlich dazugehört. Paulus will dieses Zusammentreffen nicht dem Zufall überlassen und deshalb schreibt er diesen Brief an Philemon. Und jetzt habe ich meine Bibel nicht. Hat jemand zufällig eine Bibel gerade griffbereit? Hendrik, gib mir eine. Jetzt muss ich ihn erst mal finden, weil der so mittendrin steht. Jetzt kommt der Brief. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder an Philemon, den Lieben und unseren Mitarbeiter. Und an Appia, die Schwester, und Archippus, unsere Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in der Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erfreut sind durch dich, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn nun auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand, ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn, erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf dein Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das, wozu Paulus den Philemon auffordert, könnte die Überschrift haben: Nimm ihn auf. Nimm ihn auf mit offenen Armen. In Liebe. Und wenn man das erweitert auf die Gemeinde, die ja nun in seinem Haus, in Philemons Haus zusammenkommt, könnte es lauten: Bitte, liebe Gemeinde, nehmt diesen ehemaligen Sklaven auf. Nehmt den auf, der mal da gewesen ist. Als Bruder, in Liebe. Philemon soll seinen ehemaligen Sklaven nicht zur Rechenschaft ziehen. Man weiß ja nicht, ob er etwas geklaut hatte. Selbst die Flucht von dem Dienstherrn war ja schon ein Verbrechen. Er soll es ihm nicht anrechnen. Er soll ihn nicht zur Rechenschaft ziehen, sondern er soll ihn annehmen wie Paulus als geistlicher Vater. Nimm ihn auf, Philemon, als Bruder in Liebe. Lass uns das mal runterbrechen auf uns heute. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Onesimus mich an die vielen Leute erinnert, die mal mitten unter uns waren. Wahrscheinlich auch hier in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde. Auch hier wird es Menschen gegeben haben, die mal da waren und aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da sind. Eigene Wege gehen. Lass uns nicht den Fehler machen, den ich mit meinem Schlüssel gemacht habe. Als mein Schlüssel weg war, habe ich gedacht, ach, dann gehe ich einfach zum nächsten Schlüsseldienst und mache mir einen neuen. Ist total einfach. Garagenschlüssel, Wohnungsschlüssel, Haustürschlüssel, Briefkastenschlüssel. Ich mache sie einfach neu. Diesen Fehler sollten wir nicht machen, sondern in diesem Fall ist Renate irgendwann losgegangen und hat nochmal geguckt. Und zwischen Aldi und Edeka gibt es einen Kiosk. Und da hat sie gefragt und dann kam sie irgendwann zu Hause an. Ich hab ihn. So müssen wir handeln. Wir dürfen sie nicht loslassen, die Menschen, die mal da waren. Wir müssen ihnen nachgehen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen ihnen nachgeben, als wäre es unser eigenes Kind. Denn Menschen, die einmal da gewesen sind, sind keine Schlüssel. Sie sind Menschen. Einzigartig, unverwechselbar, unwiederholbar. Lasst uns in ihnen Menschen sehen, die Jesus Christus liebt und die, wie wir alle, eine Heimat suchen und die, wie wir alle wollen, dass ihr Leben gelingt, genau wie unseres. Und lasst uns in ihnen Leute sehen, die womöglich Bruder und Schwestern im Herrn sind, die ihren Glauben gar nicht verloren haben, sondern die einfach, ja, vielleicht einen Bruch in ihrer Biografie hatten, vielleicht einen Bruch mit Gemeinde und Kirche. Lasst uns in ihnen Menschen sehen, die etwas wert sind, weil sie etwas wert sind. Vielleicht habt ihr Menschen im Kopf, die mal hier waren. Vielleicht, wenn ihr mal in eurem inneren Auge diese Menschen an euch vorbeiziehen lasst. Was macht deren eigentliche Identität aus? Der Besuch in dieser Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde? Die Mitarbeit in irgendeinem Bereich? Nein. Sie sind etwas wert, weil sie sie sind. Sie sind von Gott geliebt, sie sind wertvoll. Punkt. Und genau so müssen wir sie sehen. Und deshalb ist es wenig hilfreich, ihnen mit Worten zu begegnen, wenn sie denn mal kommen, die ihnen nur ein schlechtes Gewissen machen. Na? Auch mal wieder hier. Lange nicht gesehen. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns radikal verändern. Als erstes müssen wir uns ein echtes Interesse für den anderen schenken lassen. Ein echtes Interesse. Eine Akzeptanz ohne Bedingung. Eine Liebe. Und dann sollten wir ihnen zuhören, wie Paulus das gemacht hat. Und nicht den Fehler machen, der in Band 2 von diesen beiden Büchern beschrieben wird. Ich zitiere: Viele haben sich in ihren Glaubenskämpfen alleine gefühlt und haben von ihrer Kirche und Gemeinde wenig positive Unterstützung erfahren. Nach den Interviews fielen zuweilen Sätze wie: Danke, Sie sind die Ersten, die sich wirklich für meine Geschichte interessieren. Lasst uns für diese Menschen beten, die einmal da waren. Dass Gott uns eine Liebe für sie und eine Sicht für ihr Leben schenkt. Und bitte wartet nicht darauf, dass diese Personen, für die ihr betet, hier vielleicht irgendwann durch diese Tür kommen. Sondern telefoniert mit ihnen. Schreibt ihnen eine Nachricht. Wie geht es? Was machst du so? Wollen wir mal zusammen einen Kaffee trinken? Kann ich dich mal besuchen kommen? Und vielleicht entstehen wieder Kontakte, vielleicht sogar Freundschaften. Und der oder die Dagewesene, Entwurzelte, Enttäuschte lernt in dir und in mir jemanden kennen, dem es gelingt, ein Stück weit ohne Bedingungen zu lieben. Das wäre doch toll, oder? Lass uns nicht den gleichen Fehler machen, wie ich gedanklich mit diesem Schlüssel gemacht habe. Ich komme zum Schluss. Mit einem Wort an alle, die bei dieser Predigt gedacht haben, ich kann Onesimus gut verstehen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der hier sitzt oder der den Gottesdienst per Livestream mitverfolgt oder irgendwann hinterher auf YouTube sieht, der von sich selber sagen würde, weißt du, ich bin eigentlich wie Onesimus. Ich bin entwurzelt, ich bin einmal da gewesen, ich bin entlaufen, enttäuscht, auch ein Stück weit verletzt. Ich bin weit weg von Gemeinde und von Glauben, innerlich, aber ich habe immer an Gott festgehalten. Dir will ich etwas zusprechen, einen Bibelvers. Und diesen Bibelvers kannst du mit in dein Zuhause, in dein Leben nehmen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Paulus schreibt: Ich bin überzeugt, nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder deine Ängste in der Gegenwart noch deine Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können dich von der Liebe Gottes trennen. Und wärst du hoch über dem Himmel oder befändest dich in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann dich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Amen.